Ja, liebe Sangha, das waren die ersten beiden Spaziergänge durch die beiden Kreise. Und wir werden da heute noch ein paar Mal durchgehen, um es einfach tiefer zu verstehen. Später, wie buddhistische Lehren entstanden sind, nach dem Tod des Buddha, wurde dieser Kreis eigentlich, und so ist es heute auch meistens, begonnen mit der Unwissenheit. Und dieser Kreis sollte dann im Prinzip wissenschaftlich erklären, wie Leiden entsteht. Aber wer heute genau hingehört hat, sieht, dass das eigentlich nicht die Intention des Buddhas war. Der Buddha sah, so wie es auch in der ersten der vier edlen Wahrheiten ist, da sind Leiden, da ist Unglück, da sind Klagen, da ist Schmerz. Und der Buddha wollte, und jetzt bin ich wieder bei dem Ausdruck, Landkarte geben, und die kam ihm in der letzten Phase der Erleuchtung, wie man da rauskommt. Und ganz zum Schluss ist dieser tiefe Schmerz und unser Leiden verbunden mit der Sichtweise, wie wir Geburt und Tod sehen. Und ganz zum Schluss dreht sich alles immer nur darum. Alle spirituellen Schulen versuchen, dieses Phänomen zu erklären, und Tod lässt uns leiden. Wir haben Angst. Unsere Ängste sind verbunden mit der Todesangst. Deshalb haben wir Angst. Unser Anhaften ist damit verbunden, dass wir unterschwellig Angst haben, es ist bald vorbei, müssen wir es also festhalten. Unsere Wut, unser Ärger und all diese negativen, unheilsamen Geistesformationen haben einfach damit zu tun, dass wir nicht wirklich im Herzen begreifen, wie das mit dem Tod und mit der Geburt ist. Und da hat der Buddha versucht, einen Weg zu zeigen, eine Landkarte zu geben, wie ich das nenne. Und von daher sollte man beginnen mit dem Bewusstsein, dass das Leiden von unserer Sichtweise des Todes kommt. Und das nächste ist, dass diese Landkarte keine Landkarte der Intellektualität ist, keine Landkarte des wissenschaftlichen Untersuchens, keine Landkarte von Konzept und Analyse, sondern es ist eine Landkarte, die sehr einfach zu verstehen ist, wenn man begreift, was sie ausdrückt. Und es ist eine Landkarte, die nur dann helfen kann, wenn wir sie wirklich im Herzen beginnen zu verstehen. Ich sage beginnen. Um dann ganz langsam den Kreis des Samsara zu verlassen, indem wir uns permanent drehen, und je mehr wir unsere Scheinwelten bewässern und unsere Hauptgifte, umso schneller geht das Karussell und umso größer wird das Leid und wir kommen nicht raus. Und wenn wir beginnen, diese 12 Glieder in diesem Rad langsam aufzubrechen, eins nach dem anderen, dann wird aus diesem Kreis ganz langsam eine Spirale und wir erreichen eine neue Bewusstseinsebene, so wie Karl das so ausgedrückt hat, letztes Mal so schön. Und das ist unser Ziel, eine neue Bewusstseinsebene zu erreichen. Und die erreichen wir nicht hier, sondern die erreichen wir nur hier. Und ich habe die letzten Wochen und Monate mit diesem Kreis viele, viele, viele Stunden in Meditation verbracht und habe versucht, sie ganz langsam von hier nach hier zu befördern. Erst hat es ganz viel Kraft gebraucht, die da oben überhaupt zu kapieren, weil die Texte, die man da liest, sind zum Teil äußerst kompliziert, und ich hoffe, ich kriege das heute ein bisschen einfacher hin, weil es einfach sehr komplex ist. Und dann muss man das erst von da nach da befördern. Und wenn es dann da ankommt und beginnt anzukommen, es ist ja auch bei mir noch lange nicht da wirklich da, weil das war beim Buddha da, Und dann haben wir noch einen weiten Weg hin. Aber wenn es beginnt anzukommen, dann passiert plötzlich was. Dann passiert wirklich was. Also, wir wissen, dass dieses Leiden da ist. Und wenn wir so eben dieses Leiden haben, dann ist da schlichtweg verblendeter Geist oder Unwissenheit. Und da kommt sie. Die, die sich in der Narbe versteckt hat, hinten dran. Und das ist hier auch auf der Zeichnung, oben in der Mitte, unter dem Kopf, als ein blinder Mann dargestellt. Der ist blind und sieht nicht. Und tapst unwissend und verblendet durch die Gegend. Und wie der Sutta sagt, aus dieser Unwissenheit heraus, und da kann ich euch ein Lied singen, entstehen dann Tatabsichten. Weil es gibt ja Leute, die sind ein bisschen ruhiger gestaltet und es gibt so Heißblüter und ich bin so einer, ein Macher sondersgleichen. Und was habe ich in meinem Leben nur mit meinem Machen Leiden angerichtet? Auch wenn ich immer dachte, es ist gut, aber es ist immer nur sehr selektiv gut. Ich habe alles Mögliche begonnen und gemacht und die Energie war schier unendlich, was ich alles anpackt habe. Angefangen vom Klettern, was nicht gepasst hat, zu Eis gehen und in die Politik bin ich reingegangen und in die Kirche bin ich reingegangen und Jugendarbeit habe ich gemacht. Und weiß der Teufel was, es ist wirklich so viel gewesen, was ich alles gemacht habe und es war einfach immer heraus aus einem verblendeten Geist. Und was macht es, dieses Machen? Dieses Machen macht dann ein sehr unruhiges Bewusstsein. Jetzt sind wir beim nächsten Bild. Da ist ein Affe im Baum. Und auch das kennen wir. Ich kann mich noch gut erinnern daran, wie es Meditieren anfing. Wie ich zum ersten Mal im Intersein-Zentrum war. Da saß ich da und dann hieß es, ich soll zum Atmen kommen. Und das Erste, was da war, ist, dass ich weggefahren bin zu Hause, es war Herbst und die Hecke noch nicht geschnitten habe. Und da hat sich diese Hecke 2 Tage in meinem Hirn festgebissen. Mit welcher Schere und wie und was. Und dann war ich immer wieder da und ich kam kaum über ein aus die Hecke. Und dann bin ich auf der Straße gegangen und wir haben Gehmeditation gemacht. Okay. Linker Fuß, rechter Fuß, die Hecke. Und ganz plötzlich kam noch vieles anderes von der Gartenarbeit. Und der Geist war unruhig wie dieser schaukelnde Affe. Und wir kennen das. Wir lernen in der Meditation, dass wir versuchen, unseren Geist langsam zu beruhigen und diesen Affen auf die Seite zu kriegen. Aber da komme ich dann, wenn wir durch den Kreis wieder durchgehen, drauf. Und es ist völlig klar, wenn dieser Affe dann da im Hirn rumhupft und einen einfach nicht zur Ruhe kommen lässt, was passiert da? Da ist unser Körper anwesend, nämlich auf dem Sitzkissen, fängt auch schon an weh zu tun und zwar ganz schön höllisch. Und der Geist ist bei der Hecke, um bei dem Bild zu bleiben und überhaupt nicht im Interseinzentrum. Und deshalb sehen wir die beiden im Ruderboot und der eine rudert in die eine Richtung und der andere in die andere und da bewegt sich gar nichts. Es ist völlig unsinnig. Und aus diesem Bewusstsein heraus, und wie wir wissen, entsteht aus Bewusstsein Geistkörperlichkeit, entsteht eben sowas. Und zwar Geistkörperlichkeit in absoluter Disharmonie, nicht geschlossen. Ohne Bewusstsein gibt es keine Geistkörperlichkeit. Und wenn unser Körper dann da ist, mit unserem sehr verwirrten, unruhigen Geist, und die zwei auch noch gegeneinander gehen, dann sind jetzt unsere Sinnesorgane da. Tja, was machen die? Die machen natürlich ganz verrückte Geschichten. Unsere 6 Sinnesorgane, Auge, Ohr, Nase, Zunge, das Gefühl und das 6. eben unser Geist. Und diese 6 Sinnesorgane, wenn jetzt unser Auge irgendwas sieht und eh alles nicht passt, sieht natürlich, nimmt diese Dinge nicht so wahr, wie sie sind. Das heißt, hier entstehen sofort falsche Wahrnehmung. Und wir sind beim nächsten, nämlich bei Kontakt und Berührung. Sinnesobjekt und Sinnesorgan kommen zusammen. Es ist, wie wir wissen, eins. Egal, ob wir meditieren oder nicht meditieren, egal, ob wir um die Dinge wissen oder ob wir verblendet sind, wie wir sind, das ist Tatsache. Objekt und das Sinnesorgan und wir als Subjekt sind in dem Augenblick, wo wir Kontakt aufnehmen, eins. Und dann kommt es zu dem Kontakt, und das ist ein Kontakt von Millisekunden, und dann kommen unsere Beurteilungen schon. Es ist eine kurze Distanz. Erst dieses Einssein, dann ein ganz 36. Millisekunden, glaube ich, ist inzwischen physikalisch erwiesen, dass das einmal durchläuft, und dann sind wir schon da, dieses Ding zu beurteilen, zu bewerten, Kontakt aufzunehmen und zu berühren. Das ist also der da so reinschaut in dieses Fernglas. Und dann ist es sehr schön dargestellt, wenn wir diesen Kontakt haben, nämlich da sitzen, sind zum Tanzen gegangen, und dann sitzt da drüben eine hübsche Frau und ich bin allein, dann gehe ich dann über und dann wird hier der Tango gezeigt, jetzt entstehen Gefühle nach dieser Kontaktaufnahme und nach der Berührung. Naja, und da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, ich bin wahnsinnig gern zum Tanzen gegangen. Schon mit 16 bin ich zum Tanzen gegangen und hatte keine Freundin, weil ich ja viele Tatabsichten hatte. Ich musste gleichzeitig klettern und radeln und Eis gehen. Für eine Freundin hatte ich gar keine Zeit, aber in dem kurzen Zeitpunkt dann schon, weil ich tanzen ja auch wollte. Ja, und dann entsteht ja schon gleich das Begehren, das Träumen. Wow, die ist toll, oh, die muss nehmen. So, und was macht das Begehren? Naja gut, das kann dann Liebeskummer machen, Enttäuschung und so weiter, und unter Umständen hängt dann hinter dem, der mit seinem Herz da dasteht und so Wünsche hat und begehrt, geht dann gleich weiter ins Greifen. Ich packe mir nämlich die Frau vielleicht so oder so, man muss sich das gar nicht so wild vorstellen. Aber ich kann mich gut daran erinnern damals, wenn man dann am Freitagabend beim Tanzen war und die hat gesagt, können wir uns morgen sehen, und ich habe gesagt, nein. Morgen, da bin ich auf dem Weg im Berg, du bist der Gute, ich stehe morgen um 4 Uhr auf und dann bin ich unterwegs. Und die hat auch nichts mehr gehört und die war traurig, die hat angerufen, da war das für mich durch. Das nennt sich Greifen, da habe ich nämlich schon an ihr Herz hingegriffen über mein ganzes Begehr, weil zu dem Zeitpunkt hat sie das wahrgenommen. Tja, und dann ist das ja schön, Greifen macht dann auch Werden. Man sieht es nicht mehr. Ich habe also letzte Woche ein sehr, sehr intensives Erlebnis gehabt, wie Greifen zu werden wird. Und zwar, ich bin an einer eingezäunten Wiese, Apfelbaumwiese vorbei, und ich war ganz fertig, dass dort die Äpfel, das ist also in Italien unten gewesen, wo es mehr Äpfel gibt wie bei uns, dass einfach die Bäume zugeschnitten worden sind, die Äpfel waren nicht geerntet und die lagen wirklich total frisch am Boden. Aber das war eingezäunt, auch mit Stacheldraht, und viele der Äpfel waren ganz in der Nähe vom Zaun. Was mache ich? Ich dachte, ich greife mir einen Apfel und gehe unter dem Zaun durch und war also so fasziniert, dass jetzt ich da einen schönen frischen Apfel habe, dass ich einfach den Stacheldraht nicht wahrgenommen habe. Und wie ich den gegriffenen Apfel rausziehe, schaue ich meine Hand an und die Kratzer sieht man noch. Ich habe mir diese ganze Hand total zerkratzt. Hier wurde dann eine Verletzung draus vom Greifen. Also es muss nicht immer nur ein Kind draus werden. Greifen macht werden, da wird immer was draus. Das substanziert sich. Ja, und dann sind wir eigentlich schon da dran. Nämlich im Geburt. Was war hier? Hier sind Zellen gestorben, hier ist was kaputt gegangen auf meiner Hand. Hier gab es Sterben und neue Geburt, nämlich eine neue Haut, und da sind wir da dran. Wir haben den Kreis jetzt zum ersten Mal durchgegangen, so wie wir ihn auch in Sutra gehört haben.